Hi und willkommen zu Deutschland 3345. Diesmal nicht aus Westfalen, sondern dem Rheinland. Darum erscheint die heutige Folge auch etwas später als gewohnt. Alles weitere wie immer in der Abmoderation. Nur als kleiner Teaser, es gibt eine Verlosung. Jetzt aber ohne weitere Verzögerung zurück in den Winter 1933. Folge 33, 42, der Maßnahmenstaat, erster Teil. Der Reichstagsbrandprozess endete im Dezember 1933 für 4 der 5 Angeklagten mit einem Freispruch. Doch die Tatsache, dem Naziregime die Stirn geboten zu haben, nutzte weder Ernst Torgler noch den 3 Exilbulgaren Georgi Dimitrov, Blagoje Popov und Wassili Tanev. Noch im Gerichtsgebäude kamen sie erneut in Haft. Die nächsten Jahre verbrachten die 4 Männer in verschiedenen Konzentrationslagern. Das war kein Ausnahmefall im Jahr 1933. Und in Zukunft würde diese Vorgehensweise sogar zur Regel werden. Wer vor einem ordentlichen Gericht freigesprochen wurde oder seine reguläre Haftstrafe verbüßt hatte, musste im Dritten Reich jederzeit damit rechnen, anschließend von der Polizei, der SA oder der SS erneut in Schutzhaft genommen zu werden. Das ist nur eine Ausprägung dessen, was der wegen seiner jüdischen Herkunft verfolgte Jurist Ernst Fraenkel bereits 1937 als Geflecht von Normenstaat und Maßnahmenstaat beschrieben hat. Bis 1940 würde Fraenkel, mittlerweile im amerikanischen Exil, diese Überlegungen weiterentwickeln und schließlich seine bis heute einflussreiche Studie »Der Doppelstaat« veröffentlichen. Das nationalsozialistische Herrschaftssystem, der Doppelstaat, ruht laut Fraenkel auf 2 ineinander verschlungenen Säulen. Im Normenstaat dienen die gewöhnlichen Gesetze und Verfahren der Rechtsordnung, egal ob vor oder nach 1933 erlassen, weiterhin als Richtschnur. Daneben existiert aber auch ein Maßnahmenstaat, der, wie Fraenkel es formulierte, nach Lage der Sache handelt. In diesem ausdrücklich nur nach politischen Gesichtspunkten operierenden Entscheidungsraum gibt es keine Rechtsnormen. Hier, Zitat, herrschen die Maßnahmen. Die Herrschaft der Maßnahmen wurde ermöglicht durch 2 zentrale Institutionen, die bis in das Jahr 1933 zurückreichen. Zum einen die nur scheinlegale Schutzhaft, also im Endeffekt die Möglichkeit, jedermann jederzeit praktisch unbegrenzt in Haft zu nehmen. Zum anderen das System der außerhalb jeder Rechtsordnung stehenden Konzentrationslager. 1933 öffnete die Einführung der Schutzhaft die Schleusentore für nie dagewesene Wellen von Massenverhaftungen. Und auch damals schon gab es, wie wir jetzt in mehreren Folgen gehört haben, überall in Deutschland Konzentrationslager. Aber von einem System konnte damals noch keine Rede sein. Die Idee, zur Bekämpfung der politischen Opposition Lager einzurichten, die außerhalb der Rechtsordnung standen, war zwar nicht neu. Hitler hatte darüber schon in Mein Kampf geschrieben und selbst die Nazi-Presse hatte vor 1933 offen damit gedroht. Und wie der braune Terror insgesamt folgte auch die Einrichtung von Lagern der brutalen Bürgerkriegslogik der Nazi-Bewegung. Trotzdem gab es keinen Masterplan, weil sich die Machtübernahme zu einem nicht unwesentlichen Teil vor Ort abspielte und der Terror von unten getragen wurde, gab es unter den frühen Lagern eine schreckliche Vielfalt. Das zeigt sich schon bei den verwendeten Bezeichnungen. Manche hießen Arbeitsdienstlager oder schlicht Verwahranstalt. Auch Durchgangslager findet man und eben auch Konzentrationslager. Egal, welche Bezeichnungen sie im Einzelnen trugen, nach außen wurde ihre Existenz pauschal damit gerechtfertigt, die anschwellende Flut von Schutzhäftlingen bewältigen zu müssen. Da sie gleichzeitig regional orientiert und improvisiert waren, gab es solche Lager in allen Formen, Größen und Lagen. Ein Teil wurde tatsächlich in bestehenden oder aufgegebenen Haftanstalten und Arbeitshäusern eingerichtet. Mit regulären Gefängnissen hatten diese Orte trotzdem kaum Ähnlichkeit. die strengen, aber überwiegend gewaltlosen Methoden des herkömmlichen Strafvollzugs fanden nur dort Anwendung, wo ordentliche Justizvollzugsbeamte die Bewachung übernahmen. Das war aber die Ausnahme. Die Behörden hatten einfach nicht genug Personal. Und so überließen sie oft genug, nur zu gern, SS- und SA-Einheiten das Feld. Der weitaus größte Teil der frühen Lager ging sowieso auf lokale Initiativen dieser paramilitärischen Verbände der NS-Bewegung zurück. Und weder SA noch SS waren besonders wählerisch. Größere Lager gab es in alten Fabrikgeländen und Zechen, leerstehenden Hotels oder sogar Burgen. Kleinere, meist nur wenige Dutzend Häftlinge fassende, wurden bevorzugt in Sturmlokalen und Heimen der SA eingerichtet. Auch Sportplätze, Gaststätten, Jugendherbergen, Schützenhallen und sogar Privathäuser bzw. deren Keller wurden umfunktioniert. Allein in Berlin hat man bis heute über 200 improvisierte Haft- und Folterstätten identifiziert. Die größte Dichte erreichten die Berliner Lager in Arbeitervierteln wie Wedding und Kreuzberg. Dahinter steckte System. Kurze Wege waren einfach effizienter. Und der Terror erzielte auch bei denjenigen leichter einen Effekt, die selbst nicht direkt betroffen waren. Denn die Schreie der Opfer waren natürlich von der Straße aus zu hören. Die Bedingungen in diesen frühen Lagern waren schrecklich. Kaum einer dieser Orte war für die Unterbringung von Gefangenen geeignet. Toiletten, Waschräume, Heizungen, Küchen, es fehlte praktisch an allem. In Oranienburg bei Berlin, dem mit rund 900 Gefangenen größten dieser improvisierten frühen Lager, schliefen die Häftlinge zu Anfang in engen, feuchten Kellern. Der nackte Betonboden war nur notdürftig mit etwas Stroh bedeckt. Selbst im Sommer blieb es hier nass und kalt. Der SPD-Reichstagsabgeordnete Gerhard Seeger, der noch 1933 einen Tatsachenbericht über Oranienburg veröffentlichte, meinte dazu, die Häftlinge froren wie die jungen Hunde. Die logistischen Unzulänglichkeiten der Unterbringung waren freilich die kleinste Sorge der Gefangenen. Viel entscheidender war die extreme Brutalität ihrer braunen Bewacher. Nicht alle Nazis waren Folterknechte, auch 1933 nicht. Manch einer hielt sich zurück, einige wenige protestierten sogar in Einzelfällen gegen konkrete Misshandlungen von wehrlosen Gefangenen. Das war aber doch die Ausnahme. Der Gruppendruck war viel zu stark, um sich ihm zu entziehen. Und die Folterknechte, die gaben den Ton an. Die Gewalt beginnt, wenn die Schutzhäftlinge ins Lager geführt werden. Uniformierte SA-Männer umringen die Neuankömmlinge. Sie brüllen und schreien. Alles raus, ihr Schweinehunde! Wollt ihr laufen? Dann erhebt sich eine Stimme über die anderen. Ich schieße euch ein Loch in die Birne! Es folgen Stockschläge, Peitschenhiebe, Tritte. Und dann Strafexerzieren bis zur Erschöpfung, Leibesvisitation, Fingerabdrücke, ab in die Zelle, das Kellerloch oder, wenn man Glück hatte, in die Baracke. So oder ähnlich sah der erste Tag in den meisten der frühen Lager aus, zumindest in den größeren. Mit der Zeit entwickelte sich daraus ein perverses Ritual, das in SA-Kreisen die Begrüßung genannt wurde. Die Botschaft dieses Rituals entging den Neuankömmlingen nicht, denn es wurde ihnen buchstäblich in den Leib geprügelt. Ihr seid gefährliche Kriminelle und menschlicher Abschaum, und darum seid ihr uns auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Das weitere Leben, der Alltag im Lager, war nicht weniger brutal. Immer wieder kam es zu Todesfällen, die dann als Selbstmorde, Unfälle oder als Folgen von Krankheit vertuscht wurden. Nicht nur mit Erfolg. Einige Staatsanwaltschaften versuchten in solchen Fällen zu ermitteln, manchmal kam es sogar zu Anklagen, fast nie zu Verurteilungen. Trotzdem erließen die Reichsregierung und die Statthalter in den Ländern im Verlauf des Jahres 1933 gleich mehrmals Amnestiegesetze, um die Täter zu schützen und eine gerichtliche Aufarbeitung des braunen Terrors im Keim zu ersticken. Die Todesfälle in den frühen Lagern waren noch keine systematischen Mordaktionen. Sie resultierten manchmal wirklich aus Fluchtversuchen, Selbstmord und Krankheit. Aber auch dahinter verbarg sich im Kern die eigentliche Ursache. Die Häftlinge waren für ihre Bewacher praktisch freiwillig. Ein beliebtes Ziel waren prominente Häftlinge, zum Beispiel bekannte Journalisten oder Politiker. Und ganz besonders gefährdet waren auch damals schon Menschen jüdischer Herkunft. Oft genug handelte es sich um einfache, im Grunde unpolitische Bürger. Um ins Visier der Nazi-Banden zu geraten, reichte es vollkommen aus, wenn man als Jude identifiziert wurde. Als Vorwand für die Verschleppung in das nächstgelegene KZ dienten dann antisemitische Phantasmen wie Wucher oder Rassenschande. Schon 1933 war die Chance, verhaftet zu werden, für jüdische Deutsche etwa 5-mal höher als für alle anderen. Mancherorts nahm die Verfolgung den Charakter von regelrechten Hetzjagden an. Die Berliner SA belehrte deshalb ihre eigenen Leute: Nicht jeder, der dunkelhaarig herumläuft, ist Jude. Und das sächsische Innenministerium, das immerhin von einem SA-Mann geführt wurde, sah sich zu folgender Feststellung genötigt: Die Zugehörigkeit zur jüdischen Rasse allein ist kein Grund, Schutzhaft zu verhängen. Manche Lagerinsassen, wie der SPD-Politiker Ernst Heilmann, fielen in beide Kategorien. Sie waren prominent und jüdischer Herkunft. Ob man den jüdischen Glauben praktizierte oder nicht, spielte in der Rassenideologie der Nazis ja gerade keine Rolle. Ernst Heilmann, der konfessionslos war, erwischte es im Juli 1933. Er wurde verhaftet und kam dann Anfang August ins KZ Oranienburg. Zur Begrüßung wurden er und die übrigen Neuankömmlinge misshandelt und beschimpft. Dann mussten sich Heilmann und ein weiterer prominenter Politiker, sein Parteikollege Friedrich Ebert Jr., noch auf dem Appellplatz vor aller Augen entkleiden und alte, stinkende Lumpen anziehen. Später wurde Heilmann, der kein junger Mann mehr war, immer wieder von einzelnen Wachen aufs Korn genommen und gefoltert. Schließlich musste er mit einer Handvoll anderer jüdischer Häftlinge Latrinendienst schieben. Für die rund 900 Häftlinge in Oranienburg gab es damals genau 4 Toiletten. Unter den SA-Wachmannschaften hieß der SPD-Politiker ab diesem Zeitpunkt nur noch Herr Scheißhausdirektor. Einen Rabbiner aus Berlin, der mit ihm schuftete, nannten sie hämisch Zweiter Direktor. Die allermeisten frühen Lager wurden von der Sturmabteilung der SA errichtet und bewacht. Die Brutalität der Braunhemden, die sie ja auch bei der Verfolgung der Opposition auf der Straße zeigten, entsprang ihrer jahrelang gepflegten Bürgerkriegsmentalität. Wenn eingefleischte Nationalsozialisten über die Zeit vor 1933 sprachen, nannten sie sie nicht von ungefähr die Kampfzeit. Auch der fast schon wahnhafte Männlichkeitskult, der die Organisation prägte, spielte eine wichtige Rolle. Gerade in der Anfangszeit des Dritten Reiches war die Gewalt, mit der die Wachen ihre Häftlinge malträtierten, hochgradig sexualisiert. Männer mussten sich nackt ausziehen, sich sogar gegenseitig an den Genitalien berühren. Anale Penetration mit Schlagstöcken oder Schlimmerem war eine weit verbreitete Foltermethode, ebenso das Verabreichen von Abführmitteln. Die Opfer sollten symbolisch entmannt werden, um ihren Willen schneller zu brechen und sie aus Scham über den scheinbaren Verlust ihrer Männlichkeit zum Schweigen zu zwingen. Unabhängig davon, ob die Methoden sexualisiert waren oder nicht, war jedes Folteropfer bis ans Lebensende gezeichnet. Der österreichisch-belgische Widerstandskämpfer Jean Amery schrieb nach dem Krieg seine eigene Haft reflektierend: Wer gefoltert wurde, bleibt gefoltert. Unauslöschlich ist die Folter in ihn eingebrannt, auch dann, wenn keine klinisch objektiven Spuren nachzuweisen sind. Dieses Trauma, dass die Überlebenden mit sich aus den Lagern trugen, wenn sie, wie 1933 noch durchaus üblich, nicht nach Jahren, sondern Wochen oder Monaten wieder in die Welt zurückkehrten, dieses Trauma spielte dem Dritten Reich zynischerweise in die Hände. Denn viele Opfer schwiegen über die körperliche und psychische Gewalt, die sie erleiden mussten. Gewalt, das war die wichtigste Existenzberechtigung der SA. Und die Art und Weise, wie die nationalsozialistische Bewegung im Verlauf des Jahres 33 ihre Macht festigte, gab dieser Selbstwahrnehmung recht. Ohne den Terror der Braunhemden hätten die Nazis niemals so schnell und so gründlich an die Schaltstellen des Staates gelangen können. Ein hoher SA-Führer aus Berlin sah sich deshalb im Juli 1933 zu einem ausgesprochenen Eigenlob veranlasst. Der Erfolg der nationalen Revolution ist in erster Linie ja fast ausschließlich dem unermüdlichen Opfermut der SA zu verdanken. Die SA ist auch weiterhin der Garant für den folgerichtigen Aufbau des neuen Staates. Und darum, so der SA-Führer weiter, sei es eine Selbstverständlichkeit, dass die Kämpfer der SA dafür auf der anderen Seite von den mannigfachen Vorteilen, die der neue Staat ihnen zu verschaffen imstande und verpflichtet ist, nicht ausgeschlossen werden. Tatsächlich war es vor allem die Sturmabteilung, die 1933 von den sozialen und ökonomischen Verheißungen der Machtergreifung profitierte. Wenn auch nicht in der Form, wie es die meisten einfachen Braunhemden sich jahrelang gewünscht hatten. Bereits im Juni 1933 setzte die SA gegenüber Vertretern der Arbeitsämter und der Arbeitgeberverbände durch, dass bei der Besetzung offener Stellen und der Vergabe öffentlicher Arbeitsbeschaffungsaufträge zuerst SA-Leute zu berücksichtigen seien. Auf lokaler und kommunaler Ebene wurden sogenannte SA-Verbindungsführer eingesetzt, die mancherorts enormen Einfluss auf den regionalen Arbeitsmarkt nahmen. Im kleinen Freistaat Lippe beispielsweise übernahm ein Leitungsausschuss aus SA-Männern de facto die Kontrolle über das Arbeitsamt der Landeshauptstadt Detmold und diktierte fortan die Einstellungspolitik im Freistaat. Die Ausschussmitglieder selbst profitierten davon wohl am meisten. Sie waren für ihre Tätigkeit extra verbeamtet worden. Auf diese und ähnliche Weise kamen überall in Deutschland zahlreiche Braunhemden im öffentlichen Dienst unter. Auch bei den öffentlichen Körperschaften und sogar in der Privatwirtschaft machten plötzlich SA-Leute Karrieren, von denen sie vorher nur hatten träumen können und für die sie meistens mehr schlecht als recht qualifiziert waren. Solche Karrieremöglichkeiten boten sich freilich nicht für das Gros der braunen Fußsoldaten. Ihnen blieb oft nichts weiter übrig, als einfache Hilfsarbeitertätigkeiten auf den Bau oder in der Landwirtschaft zu übernehmen. Oder sie gingen in eines der sogenannten SA-Hilfswerkelager. Von diesen extra für arbeitslose Sturmmänner gegründeten Einrichtungen gab es bald mehr als 60. Über 20.000 Männer waren hier jeweils gleichzeitig untergebracht. Es stellte sich aber dann schnell heraus, dass es keine gute Idee gewesen war, die Mitglieder der nationalsozialistischen Bewegung, die am wenigsten von der Machtübernahme profitierten, auch noch in Lagern zusammenzubringen. Die Hilfswerkelager wurden über das Jahr 1933 hinaus zu Brennpunkten der Unzufriedenheit. Diese Unzufriedenheit äußerte sich in krasser Disziplinlosigkeit, für die die SA ja sowieso schon berüchtigt war, und in den Ortschaften in der Nähe der SA-Kasernen kam es wiederholt zu Schlägereien, Pöbeleien und Vandalismus. Ganze Horden von Braunhemden ertränkten ihren Frust in Alkohol und reagierten sich anschließend an der lokalen Bevölkerung ab. Gerade in den Hilfswerkelagern wurde sichtbar, wie groß die Kluft zwischen dem braunen Fußvolk und ihren SA-Führern im Verlauf des Jahres wurde. Denn während die Kommandanten der Lager und ihre Offiziere hohe Gehälter bezogen, wurden die einfachen SA-Männer mit einem wöchentlichen Taschengeld abgespeist. An fehlenden Finanzmitteln lag das nicht, denn mit der Machtübernahme öffnete sich der SA eine ganz neue Einnahmequelle, der deutsche Fiskus. Ganz so selbstlos, wie der vorhin zitierte SA-Führer glauben machen wollte, war der Opfermut der braunen Kampforganisation dann nämlich doch nicht. Für ihre diversen revolutionären Dienstleistungen, zum Beispiel als Hilfspolizei, ließ sich die SA vom Staat fürstlich entlohnen. Im Geschäftsjahr 1933-1934 verbuchte die Sturmabteilung so mehr als 72 Millionen Reichsmark auf ihre Konten bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank in München. Das war nichts anderes als eine Querfinanzierung des braunen Terrors durch die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Wie viel von diesem enormen Batzen Geld für die offiziell angewiesenen Zwecke tatsächlich ausgegeben wurde, lässt sich wohl nie klären. Denn, oh Wunder, die SA entzog sich mit Rückendeckung der NSDAP jeder staatlichen Finanzaufsicht. dass in den kommenden Monaten und Jahren prominente SA-Führer plötzlich über rasch wachsende Vermögen aus dem Nichts verfügten, war deshalb wohl kein Zufall. Veruntreuung öffentlicher Gelder und Steuerbetrug war freilich kein Phänomen, das auf die oberste Führungsebene beschränkt war. Auch die unteren Chargen nutzten ihre Macht schamlos aus. Die Berliner SA-Gruppe beispielsweise deklarierte für das Steuerjahr 33 alle Gehälter als Aufwandsentschädigung und ersparte sich und ihren Mitgliedern damit Einkommenssteuer und Sozialabgaben. Manch ein Sturmbann ging sogar noch viel weiter. In Wuppertal trieb die örtliche SA regelmäßig Schutzgelder bei kleinen Ladenbesitzern ein und besaß die Dreistigkeit, darüber Quittungen auszustellen. Und wieder einmal in Berlin gründeten im Sommer 1933 einige SA-Führer, die sich für geschäftstüchtig hielten, eine Arbeitsgemeinschaft, die gegen eine stattliche Jahresgebühr Schilder mit der Aufschrift Deutscher Betrieb vermietete. Die Machtübernahme der Nazis in Deutschland ließ nicht nur die Mitgliederzahlen der NSDAP anwachsen, sie verstärkte auch die Reihen der SA massiv. Ende 1932 hatte die Sturmabteilung eine Stärke von ungefähr 400.000 Mann. Das war eine beachtliche Zahl, doch die deutschnationale Konkurrenz in Gestalt des Stahlhelms hatte noch einmal 100.000 Mann mehr. Und das republiktreue Reichsbanner war damals größer als die beiden rechtsradikalen Kampforganisationen zusammengenommen. Nur ein Jahr später war alles anders. Das Reichsbanner war zerschlagen und verboten, der Stahlhelm in die SA eingegliedert. Die Sturmabteilung hatte nun über 3 Millionen Mitglieder. Auf die Organisation dieses paramilitärischen Kolosses und insbesondere seine Führung werde ich in einer späteren Folge in der nächsten Staffel genauer eingehen. Hier sei nur erwähnt, dass bis Frühjahr 1934 noch einmal 1 Million neue Mitglieder hinzukommen würden. Das Wachstum der SA übertraf also das der NSDAP um ein Vielfaches. Die meisten Mitglieder der nationalsozialistischen Führungsklicke verfolgten die wachsende Macht der SA mit Sorge. Und auch der oberste Naziführer selbst beurteilte die Rolle der SA zunehmend kritisch. Anfang Juli hatte Hitler bei einem Treffen mit den Größen der NSDAP klargemacht, dass die nationale Erhebung nun vollendet sei. Das Kalkül hinter dieser neuen Sprachregelung war einfach. Der Reichskanzler wollte das Land möglichst rasch in geordnete Bahnen zurücklenken, um die nationalsozialistischen Expansionspläne nicht zu gefährden. Der langfristige Kampf um Lebensraum war wichtiger als überhastet vom Zaun gebrochene sozioökonomische Umwälzungen, wie sie die zunehmend unzufriedene SA unter dem Stichwort Zweite Revolution propagierte. Gerade eine solche Zweite Revolution fürchteten aber die konservativen Eliten. Land auf, Land ab schwelte in den Amtsstuben, den Offizierscasinos und den Chefetagen der Unternehmen die Angst vor dem braunen Bolschewismus. Um diese Angst zu besänftigen und die konservativen Eliten auf seiner Seite zu halten, hatte Hitler kein Problem damit, Kompromisse einzugehen, wie wir ja schon in den Folgen über die Wirtschaftspolitik, die Aufrüstung und zuletzt über die Justiz gehört haben. Diese Linie fuhr auch der zweitmächtigste Mann in Deutschland, Hermann Göring. Und zwar nicht nur, weil er die Expansionspläne seines Führers teilte, sondern auch, weil er, wie Hitler, die Konkurrenz der SA fürchtete. Göring wollte auf lange Sicht der zweitmächtigste Mann im Dritten Reich bleiben. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 33-42 von Deutschland 33-45. Am Ende dieser Folge möchte ich, bevor wir gleich zu der angekündigten Verlosung kommen, erst einmal meinen neuen Patreons danken. Danke Tom und Martin für eure Unterstützung. Außerdem gehen Grüße raus an John. Vielen Dank für deine Spende und dein tolles Lob. Sabine, vielen Dank für deine Unterstützung und der Buchtipp ist registriert. Ich freue mich schon darauf, reinzuschauen. Außerdem danke an Joe und an David und natürlich, wie jede Woche, an meine Produzentin Annika. Und jetzt kommen wir zu der angekündigten Verlosung. Vielleicht erkläre ich vorher erst einmal, wie es dazu gekommen ist und was es zu gewinnen gibt, denn beides hängt eng miteinander zusammen. Ich habe also letzte Woche wieder mal eine Literatursammelbestellung gemacht und war dabei dann doch sehr glücklich, dass ich die wirklich hochgelobte Reinhard Heydrich Biografie von Robert Gerwardt gefunden habe für durchaus kleines Geld, also ein bisschen was habe ich gespart im Vergleich zur neuen Ausgabe. Und als das Buch dann mit den anderen Büchern im Paket ankam und ich es ins Regal stellen wollte, stellte ich fest, verdammt, das habe ich ja schon längst. Im ersten Moment habe ich mich dann natürlich geärgert, vor allem weil ich mir einbilde, dass ich eigentlich einen guten Überblick darüber habe, was so in meiner eigenen Privatbibliothek steht. Also Privatbibliothek, das klingt jetzt übertrieben. Zum Podcast ist es jetzt noch nicht mehr als ein kleines Regal. Aber wie auch immer. Ich habe mich also erst einen Moment geärgert und dann habe ich mir gedacht, ich kann ja aus der Not eine Tugend machen. Vielleicht interessiert sich ja jemand anderes für die Biografie von Reinhard Heydrich, geschrieben von Robert Gerwardt. Und deshalb verlose ich jetzt die Biografie unter all meinen Patrons und denjenigen, die noch bis zum Beginn der nächsten Staffel Mitglied bei Patreon werden, egal in welchem Level, also ab 2 Euro aufwärts. Und der Kicker ist, ihr dürft euch selber aussuchen, ob ihr das neue Exemplar, was noch völlig unbeschrieben ist, haben wollt, oder ob ihr das von mir persönlich mit Notizen versehene Exemplar, sozusagen das handbesudelte Exemplar, haben wollt. Also wer jetzt schon aktuell aktives Mitglied bei Patreon ist, der muss nichts weiter tun. Ihr seid auf jeden Fall in der Verlosung mit dabei. Alle anderen haben noch die Möglichkeit, bis zum Beginn der nächsten Staffel, das wird ja wahrscheinlich dann so Ende, Mitte August sein, ihr habt dann noch die Möglichkeit, Mitglied bei Patreon zu werden. Ab Level 2 Euro seid ihr dabei. So, und das war es jetzt auch schon für diese Woche. Wir machen nächste Woche weiter mit dem Maßnahmenstart, zweiter Teil. Bis dahin!